Veg Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr.
Auf Radio Free FM.
Hallo und herzlich willkommen jetzt zum richtigen Veg Up. Dass hier gerade die Sendung von letztem Monat nochmal angespielt wurde, war natürlich ein Versehen. Jetzt sind wir hier aber richtig live im Studio, hier bei unserer Sendung Veg Up. Ulms, unseres Wissens nach, einziger vegan-vegetarischer Radiosendung. Für euch im Studio sind Toshi und
der Alex. Und wenn ihr schon mal das ein oder andere Mal bei uns reingehört habt, dann wisst ihr vielleicht, dass wir in unseren Sendungen in unregelmäßigen Abständen uns damit beschäftigen, warum sich Menschen eigentlich dafür entscheiden, vegetarisch oder vegan zu leben. Grob kann man hier unterscheiden zwischen gesundheitlichen Gründen, umweltrelevanten Gründen, wie zum Beispiel die mit der Nutztierhaltung verbundene CO2-Emission und Ressourcenverschwendung. Soziale Gründe, wie der durch unseren Fleischkonsum verschärften Welthunger, und tierethische Gründe. Manchmal picken wir in unseren Sendungen einzelne Gründe heraus und vertiefen sie. So hatten wir zum Beispiel einmal eine ganze Sendung zum Thema Nachhaltigkeit, ein anderes Mal haben wir uns mit den gesundheitlichen Vorteilen, aber auch den Herausforderungen der veganen Ernährung auseinandergesetzt. Diese Sendung könnt ihr auch gerne in unserem Podcast nachhören.
Heute nun wollen wir einen weiteren Grund für den veganen Lebensstil vertiefen, der für sehr viele VeganerInnen ausschlaggebend ist, nämlich passend zum Welttierschutztag vor 1,5 Wochen am 4. Oktober die tierethischen Aspekte. Viele Menschen entscheiden sich dafür, auf tierische Produkte zu verzichten, weil sie moralisch nicht mehr verantworten können, wie Tiere gehalten, getötet und verwertet werden. Im Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes steht, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Okay, das muss man sich jetzt wirklich nochmal vor Augen halten. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Ich würde mal sagen, dieses Gesetz ist echt der glatte Hohn, denn was ein vernünftiger Grund ist, ist bekanntlich Auslegungssache. Und offensichtlich handelt es sich bei dem Fleisch und den Eiern und der Milch auf unseren Tellern, bei dem Leder und den Pelzen an unseren Körpern allesamt um vernünftige Gründe.
Ja, wir wollen uns ja gerne alle möglichst gut und moralisch verhalten und vor anderen Lebensmitteln, Lebenswesen kein Leid zufügen. Die wenigsten Menschen haben Spaß an der Vorstellung, dass Tiere gequält oder grausam getötet werden. Und wenn es um Haustiere wie Hunde oder Katzen geht, stehen sehr viele Leute auf der Matte, wenn unsere sogenannten tierischen Freunde misshandelt werden. Ertränkte Katzenbabys oder geschlagene Hunde rufen regelmäßig große Empörung hervor. Viele der empörten Menschen haben jedoch regelmäßig die Endprodukte von misshandelten Schweinen oder Rinderbabys auf dem Teller, bei denen es sich genauso um intelligente und soziale Tiere handelt, weshalb man sich fragen muss, warum hier so ein krasser Unterschied gemacht wird.
Natürlich sind nicht alle einverstanden mit dieser Doppelmoral. Es gibt die unterschiedlichsten Menschen und Gruppen, die gegen die Nutztierhaltung protestieren, wie sie heutzutage gang und gäbe ist. Dabei kann man ganz grob zwischen TierschützerInnen und TierrechtlerInnen unterscheiden. Menschen, die sich für den Tierschutz engagieren, kämpfen für ein artgerechtes Leben von Tieren ohne unnötiges Leid, lehnen die Nutztierhaltung generell in der Regel jedoch nicht ab, sondern versuchen nur, den gehaltenen Tieren das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. TierrechtlerInnen gehen dabei einen Schritt weiter. Sie sind der Meinung, dass jedes Tier das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit haben sollte. In ihren Augen lässt es sich moralisch nicht vertreten, dass das Tier Mensch andere Tiere in Besitz nimmt und über sie nach Gutdünken verfügt.
Kurz und plakativ zusammengefasst, TierschützerInnen kämpfen dafür, dass Legehennen mehr Platz bekommen. TierrechtlerInnen steigen in Extremfällen nachts in die Legebatterien ein und befreien die Tiere. Aus der Tierrechtsbewegung stammen auch die sogenannten Lebens- oder Gnadenhöfe, wo aus der Nutztierhaltung befreite Tiere bis zu ihrem natürlichen Tod weitestgehend selbstbestimmt leben dürfen.
Um eine Tierrechtlerin handelt es sich auch bei der Journalistin und Autorin Hilal Seskin, die viele wahrscheinlich aus Zeitungen wie der Süddeutschen, der Taz oder der Zeit kennen. Von ihr stammt das Buch Artgerecht ist nur die Freiheit, aus dem wir euch nach ein wenig Musik von Blur ein bisschen etwas vorlesen werden. In unserem heutigen Buchtipp möchten wir euch Artgerecht ist nur die Freiheit von Hilal Seskin vorstellen. Es trägt den Untertitel eine Ethik für Tiere oder warum wir umdenken müssen und wurde 2014 beim Verlag C.H. Beck veröffentlicht. Hilal Sezgin ist eine deutsch-türkische Schriftstellerin und freie Journalistin. Sie hat Philosophie, Soziologie und Germanistik studiert. Seit mehreren Jahren lebt sie vegan und betreibt zudem in Norddeutschland einen Gnadenhof mit mehreren Dutzend Schafen sowie weiteren Tieren. Im ersten Kapitel des Buches Artgerecht ist nur die Freiheit werden die theoretischen Grundlagen über beispielsweise Ethik, Speziesismus und Empfindungsfähigkeit vermittelt. Anschließend werden die Fragen aufgeworfen, ob der Mensch Tiere erstens quälen, zweitens töten und drittens nutzen darf. In jeweils eigenen Kapiteln verneint sie jede dieser drei Fragen und stellt stattdessen schließlich eine andere. Wie können wir mit Tieren leben? Und beschreibt ihre
Vision einer Menschheit, die sich diese Erde mit anderen Tieren teilen kann und will.
Statt nun weiter etwas über das Buch zu erzählen, wollen wir es bzw. Frau Sezgin lieber selbst zu Wort kommen lassen. Daher lesen wir euch nun 5 Ausschnitte vor. Fangen wir gleich mit dem ersten an.
Irgendwie stecken wir in einer Sackgasse, weil das, was derzeit offenbar legal ist oder am Rande der Legalität als Routine geduldet wird, so gar nicht zu unseren moralischen Vorstellungen und unserem Bild von einer zivilisierten Gesellschaft entspricht. Denn eine zivilisierte Gesellschaft heißt ja auch eine relativ gewaltfreie Gesellschaft. Eine, in der physische Gewalt und das Zufügen von Leid auf ein Minimum reduziert sind. Damit müsste auch die Gewalt gegenüber Tieren gemeint sein. Aber gerade diese Art von Gewalt ist keineswegs gezähmt, sondern höchstens versteckt. Sie findet hinter geschlossenen Fenstern und Türen statt, damit sie der empfindsame Normalbürger nicht täglich sieht.
Der letzte Satz erinnert an das Zitat von Paul McCartney. Wenn Schlachthäuser Glaswände hätten, würden alle Menschen vegetarisch leben. Und zeigt das Paradox, in welchem wir leben. Die meisten von uns lehnen Gewalt ab, engagieren sich für Geflüchtete, verhätscheln ihre Haustiere und konsumieren doch tierische Produkte, da sie die Ausbeutungsmechanismen und Gewalt dahinter nicht sehen oder verdrängen. In dem Unterkapitel namens »Von Rechten und Pflichten« unterscheidet Frau Sezgin zwischen moralischen Objekten und moralischen Subjekten. Mit Objekten sind hierbei
Individuen, auf die man Rücksicht nehmen soll,
gemeint, also Lebewesen, die keine oder nur wenig Kenntnis bzw. Einsicht in moralische Überlegungen haben, wie zum Beispiel Kinder, Personen, die von einer geistigen Behinderung betroffen sind oder eben nichtmenschliche Tiere. Kommen wir nach diesem kurzen, erklärenden Vorwort zum zweiten Ausschnitt.
Menschen und Tiere sind bedürftige, verwundbare, von Wünschen getriebene, empfindende, Ziele verfolgende Lebewesen, die ihr Leben um ihre eigenen Zwecke willen leben. Unsere moralische Antwort auf die sich daraus ergebende Herausforderung ist eine Art Selbstverpflichtung, in das Leben anderer nicht unmäßig, willkürlich und schädigend einzugreifen. Gedanklich vervollständigt wird diese Einsicht, dass wir dies nicht dürfen, von derjenigen, dass die anderen ein Recht darauf haben, dass wir dies nicht tun. Wir gestehen also einander und weiteren Lebewesen, die selbst keine moralischen Subjekte sind, Rechte zu, auf Unversehrtheit, Selbstbestimmung etc. Und sobald wir diese zugestanden haben, sind sie auch tatsächlich bindend.
Im dritten Ausschnitt, den wir uns herausgesucht haben, wird Speziesismus erklärt.
Der Begriff Speziesismus ist analog zu Rassismus oder Sexismus gebildet und meint die schlechte Behandlung von nichtmenschlichen Tieren allein aufgrund der Tatsache, dass sie keine Menschen sind. Somit ist Speziesismus ebenso ein Ausdruck von Benachteiligung oder gar illegitimer Herrschaft wie die anderen genannten Übel. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass alle Spezies in ihren physischen und mentalen Eigenschaften gleich veranlagt sind. Aber solche biologischen Unterschiede sind eben kein Grund, Lebewesen moralisch gewissermaßen in zwei Klassen zu unterteilen. Hier wir Menschen, dort alle anderen. Vieles von dem, was uns dazu bewegt, Menschen gut zu behandeln, gilt genauso für Tiere.
Die drei bisherigen Ausschnitte stammen alle aus dem ersten Kapitel über die theoretischen Grundlagen. Nun machen wir einen Sprung ans Ende des Buches. Wer also spezifischer die Gründe wissen möchte, warum die Autorin das Quälen, Töten und die Nutzung von Tieren ablehnt, möge selbst das Buch lesen. Wie bereits erwähnt, handelt das letzte Kapitel von der Frage, wie wir mit Tieren zusammenleben können. Hilal Sezgin plädiert für ein Umdenken.
Die vorrangige Frage ist nicht mehr, wie viel Qual darf man einem Tier zufügen, sondern was darf man einem unbeteiligten, empfindenden Lebewesen überhaupt abverlangen? Und diesen Perspektivwechsel sollten wir auch im praktischen Tierschutz und in der Gesetzgebung vollziehen. Wir dürfen das Tier nicht von vornherein als Nutztier ansehen und auf dieser Grundlage überlegen, wie wir ihm sein derzeit unzumutbares Los ein wenig erträglicher machen können, sondern jedes Tier hat a priori das Recht auf den Vollzug seines eigenen Lebens. Wenn wir über Einschränkungen und Zumutungen, Wohl und Schutz sprechen, dürfen wir nicht vom Nutztier, sondern müssen vom freien Tier her denken.
VeganerInnen müssen sich oft vorwerfen lassen, dass ihre Lebensweise radikal sei. Genau darauf geht die Autorin in dem letzten von uns ausgewählten Ausschnitt ein.
Wir schlachten in anderthalb Jahren so viele Tiere, wie je Menschen auf der Welt gelebt haben. Was ist in diesem Zusammenhang also radikal? Das Plädoyer für ein Ende des Gemetzels oder das Gemetzel? Man sollte sich von solchen Zahlen erschrecken, aber nicht abschrecken lassen. Natürlich kann da das Gefühl aufkommen, man könne als Einzelner nichts tun. Aber das gilt bei fast allem, außer beim Zähneputzen oder dem Rächen des eigenen Rasens. Bei 7 Milliarden Menschen fällt ein Einzelner nicht stark ins Gewicht, egal in welchem Zusammenhang. Die Beendigung oder die Verminderung des Unrechts an Tieren ist ein moralisches Projekt und ein politisches. Es gibt Handlungsspielräume für den Einzelnen. Anderes geht nur gemeinsam. Es sind viele Einzelne, die einen Bewusstseinswandel anstoßen. Und dieser Bewusstseinswandel erleichtert dann auch wieder ihnen selbst, nach den neuen Grundsätzen zu leben.
Free FM.
Ja, meine Lieben, das war der Buchtipp. Und nach dem nächsten Song von The Pretty Reckless mit Absolution geht es weiter mit unserem Veggie-Einmaleins.
Veggie-Einmaleins.
Heute haben wir einige Fakten und Zahlen zur Nutztierhaltung für euch, wobei wir uns auf die beiden wichtigsten Themenbereiche Essen und Kleidung beschränkt haben. Nichtmenschliche Tiere werden aber ebenso in anderen Bereichen, zum Beispiel zur Unterhaltung des Menschen, genutzt. Über Wildtiere im Zirkus sprechen wir später auch noch in unserem Vorortbericht.
Fangen wir mit dem Thema Essen an. Bei der Nutztierhaltung, die es zum Ziel hat, Lebensmittel für den menschlichen Verzehr zu erzeugen, gibt es so viele Praktiken, die aus tierethischer Perspektive relevant sind, man weiß gar nicht recht, wo man anfangen soll. Und es ist quasi unmöglich, hier auf alles einzugehen. Deswegen einfach mal ein paar Schlaglichter. Gibt es die glücklichen Kühe auf der Weide von den Milchpackungen auch in echt?
Im Jahr 2013 wurden rund 830 Millionen Tiere in Deutschland geschlachtet. Das sind mehr als 10-mal so viele Einwohner, wie es in Deutschland gibt. Runtergerechnet sind das durchschnittlich 2,4 Millionen geschlachtete Tiere pro Tag, also so viele wie die Einwohneranzahl von München und Köln zusammen. Wo leben all diese Tiere, bevor sie geschlachtet werden? Wohl eher nicht auf ausgedehnten, saftigen Weiden. So sagt es auch eine Studie, die 2010 vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurde. Die glücklichen Kühe der Milchpackungen sind in vielen Fällen schlicht eine trügerische Marketingstrategie.
Gehen wir nun etwas näher auf die Platzverhältnisse in der Hühnerhaltung ein. Man unterscheidet zwischen Boden-, Freiland- und Biohaltung. Wie viel Platz haben denn die Hühner da?
Bei der Bodenhaltung sind maximal 9 Tiere pro Quadratmeter Stallgrundfläche erlaubt und das in Gruppen von bis zu 6000 Hühnern. Für jedes Huhn ist das im Durchschnitt eine Fläche von weniger als 2 DIN A4-Seiten. Die beengten Platzverhältnisse führen oft zu Stress und dadurch zu blutigen Rangordnungskämpfen und hygienischen Problemen, was gerne mit Medikamenten gelöst wird. Der Großteil der in Deutschland gehaltenen Hennen, nämlich fast 2/3, lebt in Bodenhaltung. Bei der Freilandhaltung entsprechen die Verhältnisse im Stall dem bei der Bodenhaltung. Tagsüber muss den Hühnern aber ein Auslauf im Freien ermöglicht werden. Die Freilandfläche beträgt 4 Quadratmeter pro Tier. In der Biohühnerhaltung steht den Tieren etwas mehr Platz im Stall zu. Statt 9 sind es 6 Tiere je Quadratmeter und die maximale Gruppengröße liegt bei 3000, also halb so groß wie bei Boden- und Freilandhaltung. Das übersteigt die natürliche Gruppengröße von 5 bis 20 Hennen aber immer noch um Längen. Wie bei der Freilandhaltung muss auch den Biohühnern täglich Auslauf gewährt werden. Die Anforderungen an die Auslauffläche unterscheiden sich von Biosiegel zu Biosiegel. Minimum sind entsprechend der Fläche bei der Freilandhaltung 4 Quadratmeter.
Bleiben wir nochmal bei den Hühnern und gehen zur Eierproduktion. Wie viele Tiere sterben eigentlich für die Eierproduktion?
Bei dieser Frage möchten wir kurz auf die Studie des Magazins Scientific American eingehen. Darin wurde das Verhältnis von Kilokalorien pro getötetem Tier berechnet. In der Fleischproduktion lassen sich aus einem Rind 405.000 Kilokalorien je Schlachtung Gewinn, aus einem Schwein 84.000 und aus einem Hühnchen 3.000. Bei Eiern liegt der Wert bei rund 21.000 Kilokalorien je getötetem Tier. Damit stehen sie am schlechteren Ende der Skala. Aber wie kommt das? Die Ursache liegt in erster Linie beim verhältnismäßig frühen Töten von Legehennen, nämlich nach 1 bis 2 Jahren. Denn in dieser Zeit springt für die Betriebe der meiste Gewinn heraus. Danach sind die Tiere weniger produktiv, das heißt, sie legen weniger Eier. Außerdem werden die männlichen Küken, die für die Eiproduktion unbrauchbar sind, direkt nach dem Schlüpfen getötet. Allein in Deutschland sind das 45 Millionen getötete Küken pro Jahr. Runtergerechnet also 45 Küken pro Minute. Eine vegetarische Ernährung sorgt deswegen nicht unbedingt dafür, dass für die konsumierten Lebensmittel weniger Tiere zu Tode kommen. Die natürliche Lebenserwartung von Hühnern liegt übrigens bei 10 bis 15 Jahren.
Mit einer der grausamsten Auswüchse der Nutztierhaltung ist die Stopfleber. Aber was ist denn so grausam daran?
Eine normale Enten- oder Gänseleber wiegt ungefähr 50 Gramm. Durch die Verfettung der Leber lässt sich bis zum Zeitpunkt der Schlachtung das 3- bis 6-fache des Normalgewichts erreichen. Verfettung klingt ungesund, ist aber vor allem auch das Grausame an der Stopfleber. Für die Enten und Gänse bedeutet das nämlich mehrere Wochen lang mehrmals täglich eine Zwangsfütterung. Durch ein Rohr wird ein Futterbrei aus Mais und Schweineschmalz direkt in den Magen gepumpt. Rohr im Hals? Ja genau, ist schmerzhaft und behindert beim Atmen. In Deutschland ist die Produktion von Stopfleber verboten, der Import und Verkauf allerdings nicht, sodass Stopfleber weiterhin in Restaurants, Online-Shops oder Feinkostläden vertrieben wird.
Schauen wir als nächstes auf den Seefisch. Die Fische leben doch bis zum Fang in ihrer natürlichen Umgebung. Da kann man doch nun wirklich nichts falsch machen, oder?
Leider leben nicht alle Meeresfische tatsächlich frei. Es gibt auch Fischzuchten für Meeresfische, üblicherweise in Küstennähe. Aber was passiert, wenn tatsächlich auf See gefischt wird? Bei der industriellen Hochseefischerei, und da kommen die meisten Fische und Fischprodukte im Supermarkt her, gibt es ein ganz gewaltiges Problem, den Beifang. Damit werden Fische und Meerestiere bezeichnet, die unerwünschterweise mitgefangen werden und nicht das eigentliche Ziel des Fischens sind. Beispielsweise sind in der Nordsee etwa 1/3 des Fangs Beifang, was pro Jahr eine Menge von rund 1 Million Tonnen Fisch und andere Meerestiere ausmacht. In den meisten Fällen werden diese Meerestiere einfach wieder zurück ins Meer geworfen. Das führt zu einer Verschmutzung der Gewässer mit toten Fischen und gefährdet die Ökosysteme.
Aber es gibt auch ein paar Lichtblicke. Zwei fragwürdigen, bisher gängigen Praktiken der Nutztierhaltung wird in den nächsten Jahren per Gesetz zumindest teilweise Einhalt geboten. Die Rede ist vom Kupieren und Kastrieren. Was ist Kupieren und warum wird es gemacht?
In der Massentierhaltung erleben die Tiere aufgrund der engen Platzverhältnisse massiven Stress und entwickeln Verhaltensstörungen. Bei Hennen äußert sich das in Federpicken und Kannibalismus, bei Schweinen im Schwanzbeißen. Um diesen unerwünschten Verhaltensweisen zu unterbinden, ist es gängige Praxis, bei Ferkeln den Schwanz zu kopieren, also zu amputieren, und bei Küken die Schnabelspitze zu kürzen. Beides geschieht derzeit in der Regel ohne Betäubung, ist aber für die Tiere sehr schmerzhaft, weil Schnabel und Ringerschwanz von Nerven durchsetzt sind. Das Schnabelkürzen ist in Deutschland ab 2017 vollständig verboten. Das Kopieren nur in einzelnen Bundesländern wie in Nordrhein-Westfalen ab dem Jahr 2016. Doch selbst mit einem Verbot ist natürlich auch noch lange nicht die Umsetzung garantiert.
Und was ist mit dem Kastrieren?
Männliche Ferkel werden innerhalb der ersten 7 Tage nach der Geburt kastriert. Sonst würde das Fleisch einen für viele Menschen unangenehmen Geruch abgeben. Die Kastration erfolgt bisher meist ohne Betäubung. Ab 2019 ist eine Betäubung der Tiere bei der Kastration verpflichtend.
Ja, bevor wir uns gleich hier bei Vetchup, dem zweiten Teil des Veggie Armor 1 mit Nutztierhaltung zum Zweck der Kleidungsproduktion widmen, hören wir etwas Musik, und zwar von Far Too Young to Die von Panic at the Disco.
Willkommen zurück bei Vetchup, Ulms vegan-vegetarischer Radiosendung. Wir stecken gerade mitten in unserem heutigen Veggie Einmal Eins und haben vor der Musik bereits einige Fakten und Zahlen zur Nutztierhaltung gehört. Jetzt im zweiten Teil widmen wir uns dem Thema Kleidung.
Erster Punkt, Leder. Leder ist Tierhaut, die durch Gerbung chemisch haltbar gemacht wurde. Es kann jede tierische Haut verwendet werden. Das meiste, nämlich etwa 95%, stammt aber von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen. Heißt das etwa, dass Leder ein Nebenprodukt der Fleischindustrie ist?
Ja, das meiste Leder stammt aus den Schlachthäusern. Doch darf man nicht vergessen, dass sich dadurch der Schlachtwert erhöht und somit Leder eine nicht zu unterschätzende finanzielle Unterstützung für die Fleischindustrie ist. Außerdem werden auch einige Tiere speziell für ihre Haut getötet. Gerade für Schuhe und Handtaschen kommen exotischere Tiere wie Krokodile oder Schlangen zum Einsatz. Und beispielsweise Motorradhandschuhe bestehen häufig aus Känguruleder. Aus tierethischer Perspektive ist es aber eigentlich egal, ob ein Tier wegen seines Fleisches oder seiner Haut getötet wird. In beiden Fällen stirbt ein empfindungsfähiges Lebewesen aufgrund menschlicher Bedürfnisse, die wir heutzutage auch leicht anders erfüllen könnten.
Zweiter Punkt, Pelz. Komplette Pelzmäntel sind ja seit einigen Jahren immer mehr aus der Mode. Doch boomt der Handel mit Pelzkrägen an Winterjacken oder kleinen flauschigen Pelzbommeln an Mützen. Aber bestimmt sind diese Pelzelemente doch heutzutage synthetisch hergestellt.
Leider nein, denn in der Regel ist es billiger, ein Tier schlecht zu halten und zu töten, als etwas künstlich zu erzeugen. Die meisten großen Pelztierfarmen stehen in China, in denen insgesamt etwa 70 Millionen Nerze, Füchse und Marderhunde in engen, aufeinander gestapelten Käfigen aufgezogen werden. Dort gibt es, im Gegensatz zu Deutschland, keine staatlichen Vorschriften zur Züchtung oder Tötung, weswegen nicht gerade wenige Tiere noch leben, wenn ihnen ihr Fell abgezogen wird. Und wenn sie zuvor getötet werden, dann häufig mit grausamen Tötungsmethoden wie einem analen oder vaginalen Stromschlag, Vergasen oder Genickbruch. Pelz ist im Gegensatz zu Leder auch definitiv kein Abfall oder Nebenprodukt der Fleischindustrie. Zwar werden gerade für die beliebten kleinen Accessoires auch Kaninchenpelze eingesetzt, doch stammen nur wenige von ihnen aus dem Schlachthaus, da durch die Techniken des industriellen Schlachtens die Qualität des Pelzes erheblich verschlechtert ist und die Kaninchen meist getötet werden, wenn ihr Fell noch nicht vollends entwickelt ist.
Dritter Punkt, Daunen. Die Daunen sind das Unterkleid von Gänsen und Enten und sind auch heute noch beliebt für Bettdecken oder Winterjacken. Wo kommen sie aber her, die kleinen flauschigen Federchen?
Bei der Daunengewinnung kann man zwischen Lebend- und Totrupf unterscheiden. Beim Totrupf können natürlich nur einmal Daunen gewonnen werden, weswegen er weniger profitabel ist. Außerdem wird differenziert zwischen dem verbotenen Rupfen und dem erlaubten Raufen. Beim Rupfen werden die fest in der Haut verankerten Federn oder Daunen herausgerissen, was für die Tiere mit großen Schmerzen verbunden ist, wohl zumindest mit dem Ausreißen der Kopfhaut beim Menschen vergleichbar. Beim Raufen werden die Federn während der Mauser, also dem natürlichen Federwechsel, entnommen. Das ist zwar theoretisch weniger schmerzhaft, allerdings kann bei einer industriellen Daunengewinnung nicht garantiert oder kontrolliert werden, dass alle Tiere wirklich zur richtigen Zeit gerauft werden. Dazu müsste geprüft werden, welche Tiere in der Mauser sind, was sehr aufwendig wäre. Deswegen ist meist einfach die ganze Herde zeitgleich an der Reihe.
Vierter Punkt, Wolle. In vielen Winterkleidungsstücken wird Wolle verarbeitet. Sie stammt meistens von Schafen, in manchen Fällen auch von Ziegen, Alpakas oder Kaninchen und gilt als Naturprodukt. Deswegen ist sie gerade auch bei den sogenannten Ökos beliebt. Und den Schafen tut es doch auch nicht weh, wenn sie geschoren werden.
Scheren an sich ist in der Tat nicht schmerzhaft. Aber wie so oft in der industriellen Nutztierhaltung gibt es auch hier ein Aber. Oftmals stammt die Wolle nämlich aus Australien, dem Land mit der weltweit größten Wolleproduktion. Bei Schafen in Australien wird oft das Verfahren der Mulesierung angewendet. Das bedeutet, dass den Schafen ohne Betäubung die Haut rund um den Schwanz entfernt wird, um den Befall einer bestimmten Madenart einzudämmen. Bisher gibt es keine gesetzlichen Verbote dieser Praktik. Außerdem werden die Tiere oft beim Scheren verletzt, denn auch hier gilt Zeit ist Geld. Und wo es schnell gehen muss, steigt die Wahrscheinlichkeit für Unfälle. Wenn dann bei den Schafen die Wollproduktion nachlässt, werden sie natürlich auch geschlachtet.
Das war unser heutiges Veggie 1x1 über die Nutztierhaltung. Angesichts dieser unschönen und eigentlich auch inakzeptablen Zahlen sollte allerdings wohl besser von Tierausbeutung gesprochen werden.
Wir halten Tiere auf viel zu beengten Raum, fügen ihnen furchtbare Schmerzen zu, trennen gleich nach der Geburt Mutterkühe und Kälbchen voneinander, traumatisieren Gänse, indem wir ihnen lebend ihr Gefieder nehmen und töten beim Fischfang nebenbei Millionen von Individuen und werfen sie anschließend tot wieder ins Meer zurück. Aus tierethischer Sicht problematisch ist also nicht nur das Töten der sogenannten Nutztiere, sondern mindestens genauso das große Leid und die vielen Schmerzen, die den Tieren bei einer kommerziellen Tierhaltung zuhauf bewusst zugefügt oder zumindest wissend in Kauf genommen werden.
Viele fordern angesichts dieser Zustände eine verbesserte bzw. schonendere Tierhaltung. Das geht tierethisch gesprochen zwar in die richtige Richtung, ist aber letztlich nur Symptombehandlung und packt das Problem nicht an der Wurzel. Wo Menschen Tiere zu kommerziellen Zwecken nutzen, wird es immer zu tierethisch problematischen Praktiken kommen, ganz egal, wie tierfreundlich die gesetzlichen Bestimmungen sind. Solange Tiere als Ressource angesehen werden, aus denen Profit herausgeholt werden soll, werden findige Köpfe Möglichkeiten finden, den Tierschutz zu umgehen, selbst wenn er noch viel stärker als jetzt gesetzlich verankert wäre.
Außerdem ist es nicht eigentlich sogar noch paradoxer, einem glücklichen Tier das Leben zu nehmen? Und ganz allgemein, können wir in unserer Gesellschaft die Nutzung von nichtmenschlichen Tieren überhaupt noch rechtfertigen?
Nicht nur wir meinen, nein. Auch die Musiker von Rise Against lehnen die Nutzung von Tieren ab. Ein bisschen Zeit zum Nachdenken mit ihrem wunderbaren Song Ready to Fall. Das waren Rise Against, eine Band, die sich für die vegane Sache schon sehr verdient gemacht hat. Und weil wir uns bei Vetshop natürlich nicht nur den negativen Seiten der Nutztierhaltung, sondern auch den positiven Seiten des Veganismus zuwenden möchten, gibt es jetzt erst einmal ein super leckeres Rezept des Monats.
Vetshop. Rezept des Monats.
Im veganen Rezept des Monats gibt es heute für all die Erdnuss-Junkies unter uns Nudeln mal ganz anders. Ihr kennt sie ja sicher alle oder gehört selbst zu ihnen. Diese Leute, die einfach jeden Tag Pasta essen können. Wir finden, Pasta ist super, aber Tomatensoßen und Pestos werden irgendwann doch langweilig. Deswegen ran an die Erdnussbutter. Außer einem kleinen Glas Erdnussbutter und einer Packung Nudeln solltet ihr Sojasauce, Öl, eine Zitrone, ein Stück Ingwer, Knoblauch, Räuchertofu, eine Paprika, Zuckerschoten und eine Kohlrabi parat haben. Das Gemüse könnt ihr aber natürlich nach Geschmack variieren. Kleingeschnittener Weißkohl oder Karotten schmecken zum Beispiel auch sehr gut in unserer Erdnusssoße. Wie man Nudeln kocht, müssen wir euch hoffentlich nicht erklären. Während das Wasser erhitzt, könnt ihr schon einmal 4 Esslöffel Öl mit 3 Esslöffeln Sojasauce und dem Saft einer halben Zitrone zusammenrühren und dort den klein gewürfelten Räuchertofu reinkippen. Dann schnippelt ihr den Paprika und die Kohlrabi klein oder aber das andere Gemüse, das ihr verwenden möchtet, und hackt Ingwer und Knoblauch ganz fein. In einer großen Pfanne bratet ihr dann den Tofu in seiner Marinade an, kippt nach etwa 5 Minuten Paprika, Zuckerschoten und Kohlrabi dazu und wiederum 10 Minuten später Ingwer und Knoblauch. Abschließend müsst ihr nur noch die Erdnussbutter untermanschen und so viel Wasser nachgießen, dass man am Ende faktisch von einer Soße sprechen kann. Die Pampe mischt ihr dann einfach mit den mittlerweile sicherlich auch fertigen Nudeln. Und schon seid ihr im Erdnusshimmel.
Ihr seid hier bei Vetshop und wir befassen uns heute mit ethischen Aspekten rund um die Nutztierhaltung. Vorhin habt ihr bereits einiges über die Ausbeutung von Tieren für unser Essen und für unsere Kleidung gehört. Was wir bislang ausgeklammert haben, ist die Haltung von Tieren für unsere Unterhaltung, beispielsweise in Zirkussen. Das ist das Thema unseres heutigen Vorortberichts. In Ulm hat sich nämlich eine Kampagne für tierfreie Manegen gebildet.
Seit langem kritisieren TierrechtlerInnen und TierschützerInnen die Haltung und das Auftreten von sogenannten Wildtieren im Zirkus. Nach deren Meinung steht fest, dass eine artgerechte und zugleich wirtschaftliche Haltung von Elefanten, Großkatzen, Affen und so weiter nicht einmal in Großzirkussen möglich ist. Die Tiere leiden nicht nur wegen der zum Teil schmerzvollen Darbietungen, sondern auch daran, dass ihr natürliches Streben nach Bewegung und Sozialkontakt erheblich eingeschränkt wird. Die Folgen sind physische und psychische Gesundheitsschäden. Einige Tiere zeigen sogar Verhaltensauffälligkeiten, wie zwanghafte motorische Bewegungen, sogenannte Stereotypien.
In vielen Ländern der Welt und in über 30 Städten in Deutschland dürfen inzwischen keine Wildtiere mehr auftreten. Juristisch gesehen ist die Sache recht klar. Keine Stadt und kein Land ist verpflichtet, Verträge mit Zirkusunternehmen zu schließen, die Wildtiere mitführen. Auch ein von Christoph Meissack, dem stellvertretenden Tierschutzbeauftragten des Landes Baden-Württembergs, geschriebenes Gutachten bestätigt dies. Von Seiten der EU gäbe bzw. gibt es auch keine Einwände. Das zeigen die Beispiele Österreich, Belgien und Niederlande, in denen es bereits Verbote gibt.
Es ist nicht das erste Mal, dass auch TierschützerInnen in Ulm ein Wildtierverbot in Zirkussen fordern. Die bekannte internationale Organisation PETA hat sich im April 2011 anlässlich eines Gastspiels des Zirkus Krone an OB Gönner gewandt, der ein Verbot kategorisch abgelehnt hat. Nun ändern sich die Zeiten. In einer CDF-Umfrage hatten 66% der Befragten Bedenken, während nur 15% Wildtiere im Zirkus gut fanden. In einer Online-Umfrage der Südwestpresse vor ein paar Monaten hat dies in Ulm nicht wesentlich anders ausgesehen. Nun fängt sogar die Südwestpresse an, differenzierter zu berichten. So hieß es in diesem Jahr in einem Kommentar, Zitat, Elefanten zum Spaß Kunststückchen aufführen zu lassen, ist jedenfalls nicht mehr zeitgemäß.
Die in Ulm schon jahrzehntelang aktive Aktionsgruppe Biber hat sich daraufhin an die Fraktion des Gemeinderats gewandt. Daraufhin wurde das Thema an die Ulm Messe GmbH verwiesen, die aber hinter verschlossenen Türen tagt. Nun möchten die TierschützerInnen unbedingt eine öffentliche Entscheidung durch den demokratisch legitimierten Gemeinderat erreichen. Dies ist nach der Gemeindeordnung über einen sogenannten Bürgerantrag möglich, für den 3000 Unterschriften aus Ulm benötigt werden. Die Gruppe bittet die UlmerInnen daher nicht nur um eine Unterschrift, sondern auch darum, die Unterschriftenlisten großzügig zu verbreiten. Listen zum Downloaden und Ausdrucken mit dem vollen Text des Bürgerantrags finden sich unter www.manege-tierfrei-ulm.de.
Also am besten sofort an den Rechner und unter www.manege-tierfrei-ulm.de Unterschriften, Listen, Ausdrucken. So lange spielen wir für euch Switch von The Cure.
Hallo zurück bei Wetch Up. Wir kommen hier tatsächlich schon zu unseren Vegi-Terminen in den nächsten 4 Wochen. So viel gibt's da diesmal gar nicht.
Jetzt am Wochenende bietet sich ein Ausflug nach Düsseldorf an. Denn die Veggie World, Deutschlands größte Messe für Vegetarier, Veganer und Rohköstler, ist hier von Freitag bis Sonntag zu Gast. Dieses Jahr mit dem Motto Nachhaltiges Genießen. Mehr Infos gibt es unter www.veggieworld.de.
Wer den Film Live and Let Live, über den wir in WetchUp schon mehrfach berichtet haben, immer noch nicht gesehen hat, am Donnerstag, den 29. Oktober, zeigt das Obscura in der Filmreihe Weitsicht um 19 Uhr diese Dokumentation rund um den veganen Lebensstil. Wir von Vegi und Bund sind mit einem Stand vor Ort und verwöhnen euch gerne mit veganen Leckereien. Außerdem haben wir direkt im Anschluss an den Film eine Diskussion darüber geplant, wie veganes Engagement hier in Ulm möglich ist.
Der nächste vegane Stammtisch in der Villa Mayo in Neu-Ulm findet am Dienstag, den 10.11. ab 20 Uhr statt. An jedem zweiten Dienstag im Monat treffen sich hier die an der veganen Lebensweise Interessierten aus der ganzen Region, um sich in lockerer Runde auszutauschen. Hier könnt ihr auch hören, was wir von Vegi und Bund aktuell so gerade planen.
Das war es auch schon mit der heutigen Ausgabe von WetchUp, in der wir uns ausführlich mit dem Thema Tierethik befasst haben. Im nächsten Monat wird es dann historisch. In der kommenden Sendung am 12. November, wie immer ein Donnerstag und wir starten um 17 Uhr, widmen wir uns nämlich der Geschichte des Vegetarismus und Veganismus. Die reicht ganz schön weit zurück und es ist unheimlich spannend, sich mit den Wurzeln dessen zu beschäftigen, was heute ja so ein Trend geworden ist.
Wenn ihr übrigens Lust habt, euch im Bereich Veganismus zu engagieren, egal ob bei dieser Sendung oder bei anderen Bildungsangeboten und Aktionen, meldet euch gerne bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach aktiven MitstreiterInnen, die Lust haben, sich aktiv für die vegane Idee einzusetzen. Einsatz wird hier auf den unterschiedlichsten Ebenen benötigt, beispielsweise am Backofen oder Herd, weil wir für unsere Aktion immer darauf angewiesen sind, dass Menschen vegane Leckereien zubereiten, mit denen wir andere davon überzeugen können, dass veganes Essen easy und lecker ist. Also schreibt uns einfach eine Mail an ulm@webu.de. Wir freuen uns auf euch.
Damit wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Im Studio waren für euch der Alex und die Toschi. An dieser Ausgabe haben außerdem noch mitgewirkt Leni, Svenja, Laura und unser Gastautor Petro. Und das sind jetzt noch Boys at Fire mit Torches to Paradise.